Schon wieder entlässt der FC Bayern seinen Trainer. Thomas Tuchel hat es diesmal erwischt. Ihr werdet es alle mitbekommen haben. Bis zum Saisonende soll es noch gehen. Wir werden mal gucken, ob das auch tatsächlich eintritt. Aber woran liegt denn das jetzt und sind die Probleme nicht vielleicht größere? Das wollen wir jetzt besprechen mit Raphael Honigstein hier in dieser Sondersendung im Rasenfunk.
Heute im Rasenfunk.
Fehlt an Leichtigkeit und an Durchsetzungsvermögen und an Selbstvertrauen gegen tiefstehenden Gegner. Aber nicht nur heute, sondern das ist auf jeden Fall ein Thema, dass wir auch ohne Druck sehr, sehr gut machen und unter Druck am Spieltag nicht so gut lösen.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Raphael Honigstein ist hier, Legende. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist nach 6 Jahren, Raphael. Hi.
Soll ich das als Kompliment jetzt verstehen, Legende? Oder ist das nicht so für Leute, die irgendwie schon so über den Berg halb sind?
Nein, ich meine das, nein. Ja? Ich habe nicht gesagt, du spielst jetzt in der Legenden-Elf. Das ist dann das,
okay. Was du meinst. Vielen Dank auf jeden Fall. Dankeschön.
Preisfrage, weißt du, wann Thomas Tuchel das gesagt hat, was wir da im Intro gehört haben? Schwierigkeiten gegen tiefstehende Gegner, uns fehlt ein bisschen die Leichtigkeit.
War es gegen Bremen?
Nee. Ja, das ist nämlich der Witz an diesem Zitat. Es könnte so ziemlich aus jedem Spiel gewesen sein. Es war tatsächlich nach dem Leverkusen-Spiel. Da hat er das gesagt und hat gesagt, also das war der Grund für ihn, warum man so wenige Torchancen herausgespielt hat. Aber da sind wir ja schon direkt am Kern des Problems. Der FC Bayern, er hat jetzt 3-mal in Folge verloren und man wird sich am Ende des Jahres voneinander trennen, wenn es soweit kommt. Du hast bei The Athletic einen sehr interessanten Artikel zur Trennung geschrieben, dass man schon auf dem Rückflug von Bochum offenbar es die Anzeichen gab, dass diese Zeit auseinandergeht. Also wenn ich das, was du da geschrieben hast, richtig interpretiere, dann glaube ich, Thomas Tuchel hat es jetzt nicht überrascht, dass er nicht mehr Trainer sein wird beim FC Bayern.
Nein, ich glaube, das hat ihn nicht überrascht. Ich glaube auch, dass bei ihm sich so allmählich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass es aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert und wahrscheinlich auch nicht nächste Saison funktionieren würde oder funktioniert hätte. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass da der FC Bayern relativ offene Türen eingerannt hat, als man dann mit ihm sprach und sagte, du, ich glaube, es ist besser, wenn wir das am Ende der Saison lassen.
Also wirklich eine einvernehmliche Trennung, so wie es der FC Bayern sagt?
Ja, naja, so 100% einvernehmlich ist es ja nie, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass Tuchel eben auch gesehen hat, dass es nicht funktioniert. Man hat es ja an seinen Reaktionen erlebt und ich glaube auch, dass er denkt, dass die Probleme im Verein, im Kader so vielschichtig sind, dass sich das wahrscheinlich auch nicht jetzt über Nacht auf Knopfdruck lösen lässt, nur weil dann die neue Saison anfängt. Also ich glaube, dass da schon eine Amtsmüdigkeit auch zu erkennen ist.
Krass. Und das nach dieser kurzen Zeit. Das sagt einiges aus. Wir wollen jetzt genau diese Probleme mal besprechen. Was ich gemacht habe, ist, es gab viele, viele Diskussionen, andere Formate und so weiter zu dieser Entlassung. Und ich habe vor allem mal reingehorcht, was so die Community auch vom Rasenfunk dazu sagt. Und da habe ich so verschiedene Thesen rausgefiltert, die ich da entdeckt habe. Und die werde ich dir jetzt immer zum Fraß vorwerfen. Und du kannst mal dazu sagen, was du von diesen Thesen hältst. Und die allererste davon ist, glaube ich, mit die populärste und die sagt, also jetzt natürlich verkürzt, das Problem ist nicht der Trainer, sondern der Kader. Was denkst du dazu?
Ich glaube nicht, dass man das getrennt voneinander betrachten kann. Tuchel hatte ja im Sommer, anders als viele Trainer zuvor, relativ viel Mitsprache, als es darum ging, den Kader zusammenzustellen. Mhm. Es gab keinen Sportdirektor, es gab eine neue Sportführung, die allerdings wenig sportliche Kompetenz hatte oder hat. Und ja, man hat versucht, das irgendwie zusammen im Komitee zu lösen. Das ging teilweise gut mit Harry Kane, wirklich einer der größten Coups, würde ich sagen, der Bundesliga-Geschichte, der dem FC Bayern da gelungen ist. Aber man hat auf anderen Feldern, wenn es darum ging, einen Verteidiger zu holen, der sowohl rechts als auch innen spielen kann, wenn es um die ominöse Holding Six ging, eben nicht das letztlich umgesetzt, was der Trainer wollte. Jetzt kann man natürlich sagen, waren alle diese Forderungen gerechtfertigt? braucht man unbedingt diese Holding Six? Da gab es eben auch im Verein unterschiedliche Meinungen. Wer ist dann letztlich schuld, dass die nicht kommt? Ich glaube, man kann das nicht wirklich so runterbrechen und sagen, das Problem war jetzt genau dieser Punkt. Das Problem ist eher, dass hier zwei verschiedene Fußballsichten aufeinandertreffen. Tuchel, der das Gefühl hat, ich brauche für meinen Fußball A, B, C, D. Und ein Verein, der, obwohl er ihm Mitspracherecht gewährt hat, natürlich immer traditionell eher daran denkt, die eigenen Spieler zu schützen, nicht zu sehr umzubauen, vorsichtig agiert, aus zwei Gründen. A, weil man sich einem Trainer nicht ausliefern möchte und Angst hat, selber die Kontrolle zu verlieren. Und B, weil man natürlich auch wirtschaftlich denkt und sagt, der durchschnittliche Trainer bleibt 2 Jahre, maximum 3. Der durchschnittliche Spieler bleibt aber 4 bis 5. Wenn wir jetzt nur Spieler kaufen, die Trainer X haben möchte, müssen wir dann alle 2 Jahre einen Umbruch wagen. Das können wir auch als FC Bayern nicht stemmen. Also gibt es da immer Spannungen, es gibt da immer unterschiedliche Meinungen. Und gerade in diesem Sommer, wo die Alten in Anführungszeichen wieder zurückkamen, und auch mitgemischt haben, wenn es darum ging, Spieler zu beurteilen, trafen da schon Welten aufeinander. Und letztlich, wenn du möchtest, dass ich es wirklich auf einen Nenner bringe, muss man natürlich sagen, dass der Kader jetzt unabhängig davon, welchen Fußball man spielen möchte, an einigen Stellen zu schwach besetzt war. Also gerade wenn ich an die Abwehr denke, mit 3 Innenverteidigern in eine Saison zu gehen, mit einem echten rechten Verteidiger in die Saison zu gehen, das ist schon sehr, sehr wenig. Und wir haben ja gesehen, wie sehr Verletzungen dann auch Bayern aus dem wenig vorhandenen Rhythmus dann noch komplett gebracht haben. Also, ich möchte nicht sagen, der Trainer ist nicht das Problem, weil Trainer und Kader, das gehören zusammen. Aber der Kader ist sicherlich ein Problem. Das haben wir gesehen, sonst hätte ja der FC Bayern im Januar nicht nochmal umrüsten oder nachrüsten müssen.
Ja. Und weil du das gesagt hast, dass die Spielidee nicht zu dem passt, was im Kader da ist und wie vielleicht auch der FC Bayern spielen möchte, also quasi jetzt von den Bossen her, kannst du dazu noch ein paar Worte verlieren? Was glaubst du, sind da die größten Unterschiede? Liegt es tatsächlich an der Frage, wie defensiv stabil und wie offensiv risikofreudig man spielt, oder was meinst du damit?
Ja, ich habe lange gebraucht, um wirklich zu verstehen, warum Thomas Tuchel so auf diesen defensiven Sechser pocht. Denn nach meinem Verständnis ist ja der FC Bayern eine Mannschaft mit Ballbesitz. Klar ist es gut, wenn man so einen Javi Martinez da hat, aber der limitiert natürlich auch. Ich habe heute noch mal in der Dusche drüber nachgedacht. Guardiola hätte den ja am liebsten als Innenverteidiger aufgestellt, weil er fußballisch auch ja eher einen Ansatz hatte. Aber ich habe dann verstanden, dass A, Tuchel für den etwas, pragmatischeren Ansatz eben schon jemand braucht, der dann die Zweikämpfe gewinnt, weil du sie eben später führst, weil es eben nicht wie zuletzt darum ging, den Ball hoch zu gewinnen mit viel Pressing, sondern eher tief. Also das heißt, du brauchst dann jemand, der auch kein Problem damit hat, sozusagen am eigenen Strafraum dann erst einzugreifen. Also das ist ein anderes Profil. Und die zweite Frage, dass Tuchel halt gesehen hat, uns fehlt die defensive Stabilität, so oder so. Ich kann mich jetzt zwar ein bisschen hinten reinstellen, das hilft, aber wenn ich dann wirklich versuche zu spielen, wenn ich in gegnerischen Hälfte spiele, wenn ich versuche, Überzahl zu schaffen, dann sind wir hinten so wackelig aufgestellt, dass das eigentlich nicht geht. Also war sein großes Mantra ja 1 gegen 1. Was eigentlich sehr kurios ist, weil wenn wir gerade gehört haben, was der FC Bayern alles nicht kann, ist es eigentlich genau das, was der FC Bayern früher ja konnte. Also Hero-Fußball 1 gegen 1 und mit Druck umgehen besser als andere. Und jetzt sind genau diese beiden Themen oder diese beiden Kernkompetenzen weggefallen. Und wir fragen uns eher, warum ist kollektiv so wenig Fußball zu sehen von diesen Bayern? Also Tuchel hat, glaube ich, im Versuch, das Problem zu lösen, letztlich das Problem auch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Denn wenn es wirklich in der Mannschaft an Selbstvertrauen fehlt, an Durchsetzungsvermögen im 1 gegen 1, jagst du die natürlich mit diesem System immer wieder in diese 1 zu 1 Situationen. Und das geht dann gut, wenn jemand am Spieler vorbeikommt, aber wenn er nicht am Spieler vorbeikommt, am Gegenspieler, dann geht halt gar nichts nach vorne. Und so sah leider Bayerns Spiel oft aus.
Ich meine, das hast du auch in deinem Artikel geschrieben, das werde ich nochmal verlinken, dass man durchaus im Trainerteam wohl auch darüber diskutiert haben soll, ob man nicht grundsätzlich sich offensiver ausrichtet, und immer wieder ist man zu dem Schluss gekommen, nein, dafür sind wir einfach nicht stabil genug. Und das Problem ist ja dann, dass ein Mischmasch dabei herauskommen muss eigentlich. Nämlich, du bist offensiv nicht wirklich durchschlagskräftig, du siehst eben nicht mehr die 4:0 Ergebnisse, die alle haben wollen, weil sie sich so dran gewöhnt haben. Es ist zwar eigentlich die Ausnahme, so hoch zu gewinnen, aber das ist jetzt eben der neue Status quo beim FC Bayern. Man erwartet das, dass man Gegner wie Augsburg oder andere einfach deutlich besiegt. Und das andere ist, man war aber trotzdem auch nicht zu 100% stabil, weil es dann ja doch immer wieder Ballverluste gibt, ist ja klar. Das Gegenpressing war auch nicht so gut, also bei weitem nicht so gut, wie es schon mal war. Beim FC Bayern habe ich mich immer gefragt, warum das eigentlich so ist, ob Tuchel das nicht will oder ob die das nicht können. Und Thomas Tuchel kam aber dann immer mit dem Thema Leichtigkeit ums Eck, und im Training würde es ja funktionieren, was ja irgendwie eine ganz seltsame Argumentation ist, weil niemand sollte es so leicht haben wie jemand, der beim FC Bayern spielt. Ich weiß natürlich, dass die Druck haben, aber die sind ja per se in der Regel eigentlich immer ihrem Gegenspielern überlegen. Also was sollen denn dann die Bochumer sagen, wenn die gegen Bayern spielen?
Ja, also ich glaube, das ist eine Mischung aus tatsächlicher Ratlosigkeit. Das hat er ja schon, glaube ich, in seiner zweiten oder dritten Woche gesagt, dass er keinen richtigen Zusammenhang sieht zwischen den Trainingsleistungen und das, was auf dem Platz passiert, auch im Positiven im Übrigen. Also nach schwachen Trainingsleistungen auf einmal diese Leistungsexplosion oder Mini-Explosion, die es mal gab, noch in der alten Saison. Aber natürlich auch ein bisschen Selbstschutz, weil er natürlich damit sagt, die Spieler sind sehr gut eingestellt. Das ist alles, das funktioniert alles auf dem Plan. Sie können es dann leider nicht umsetzen. Also da ist es natürlich auch ein bisschen den schwarzen Peter an die Spieler dann weitergeben. Aber wie gesagt, ich glaube, dass hier letztlich Ansatz oder sagen wir mal Realpolitik-Fußball von Tuchel, der vielleicht auch anders spielen wollte, aber das Gefühl hatte, er kann nicht anders, und das, was die Mannschaft will, nicht zusammenpassen. Und das geht natürlich so lange gut, bis du gute Ergebnisse hast. Und in dem Moment, wo die Ergebnisse fehlen, kommt natürlich eine große Diskussion auf. Und wir haben es, finde ich, ganz extrem gesehen an den beiden Beispielen Leverkusen und Lazio. Leverkusen, da hat eine Mannschaft versucht, was zu spielen, was sie so nicht spielen kann. Hat sich Mühe gegeben, 10 Minuten, 15 Minuten, das sah auch ganz okay aus, aber es fehlte die Überzeugung, es fehlte letztlich auch die Finesse, die Einbindung. Da waren lauter Spieler da, die nicht wirklich wussten, was sie machen sollen. Und dann, fand ich, war der Versuch dann 3 Tage später praktisch die Uhr zurückzudrehen. Wir spielen das klassische 4-2-3-1, wir haben Außenverteidiger, die hochgehen, wir versuchen mit Müller wieder in der Startelf da ein bisschen was zu machen. Und auch das ging zeitweise gut, kam aber dann auch sofort ins Wackeln, weil natürlich diese Automatismen fehlen und vielleicht auch das Trainerteam dann wiederum nicht an diese Marschroute 100% von der 100% überzeugt ist. Also letztlich hast du, ähnlich wie bei Kovac, nur unter etwas anderen Vorzeichen, eine Spielweise und eine Mannschaft, die nicht zusammenpassen. Und dann gibt es eigentlich immer nur 2 Möglichkeiten, das zu sehen. Entweder man sagt, ja, wir müssen die Mannschaft verändern, damit sie das spielen kann, oder wir müssen eben die Spielweise verändern. Und bei den Spielern ist natürlich immer die zweite Variante die bevorzugte Betrachtungsweise. Und im Verein oft auch. Gerade wenn man das Gefühl hat, das entspricht sozusagen nicht dem modernen Bayern-Verständnis, wie man spielen muss. Und der Trainer kann aber natürlich auch mit Fug und Recht behaupten, wie soll ich mein Spiel spielen, wenn ihr mich nicht lässt? Ja, wenn die Mannschaft mich das nicht spielen lässt, wenn die Mannschaft ihre eigenen Ideen durchdrückt, auch über die Medien spielt, wenn der Verein mir nicht die richtigen Leute gibt. Also das ist immer eigentlich der Grundkonflikt oft zwischen Trainer und Verein und Strich Mannschaft. Mhm. Und es gibt da nicht unbedingt richtig oder falsch.
Allerletzte Frage zu dem ganzen Komplex. Glaubst du, wenn man weniger Pech mit Verletzungen gehabt hätte, dass sich vielleicht Kader und Spielweise angenähert hätten?
Ist schwierig zu sagen. Ich glaube, dass es auf jeden Fall mal hilft, wenn man in der Abwehr mal 3, 4, 5, 6 Wochen am Stück dieselbe Formation spielt, dann kannst du auch 1 gegen 1 leichter verteidigen. Tuchels große Angst, glaube ich, waren immer diese 1-zu-1-Situationen. Er hatte sehr viele Nagelsmann-Spiele geschaut, habe ich das Gefühl gehabt und gesehen, wie konteranfällig Bayern da war und wollte das eben unbedingt verhindern mit einem defensiven Mittelfeldspieler, mit einer Spielweise, die ja diese 1-zu-1-Situation gar nicht erst aufkommen lässt so oft hinten. Aber ohne diese 1-zu-1-Situation, ohne diese hohe letzte Reihe, ist es natürlich schwierig, auch aggressiven Pressing-Fußball zu spielen. Also man kann schwierig beides haben. Man kann nicht sagen, wir wollen hinten stabil stehen, aber gleichzeitig vorne dominieren und den Gegner unser Spiel aufdrücken. Also du musst dann irgendwo dich entscheiden. Und Tuchel hat sich, und das hat ja auch oft funktioniert, auch in der Champions League, oft dafür entschieden, nee, wir lassen die erstmal kommen und kontern die aus. Und das schaffte natürlich Platz. Und wenn das lief, fand ich auch den Fußball durchaus ansprechend. Ich mag das, wenn ein Sané auf eine Kette zuläuft und wenn sich da was tut, da muss es dann 10 Minuten vorher nicht unbedingt Dauerdruck gegeben haben. Aber ja, wie gesagt, wenn das die Idee dann aber nicht funktioniert, weil vielleicht auch die Mannschaft sie nicht vollumfänglich mitträgt, dann wird's für den Trainer sehr schwierig.
Ja, vielleicht im Nachhinein das aussagekräftigste Zitat, dass er der Moment, in dem Thomas Tuchel richtig begeistert von seinem Team war, war ein Moment, in dem sie 0-3 verloren haben, wo sie aber gegen Manchester City 6-7 richtig gute Konter hatten, einfach kein Tor gemacht haben auswärts. Vielleicht ist es im Nachhinein nochmal, ergibt das noch viel, viel mehr Sinn, dass er damals gesagt hat, er sei schockverliebt in seine Mannschaft, da war er richtig begeistert.
Ja, sie waren auch nicht so schlecht, glaube ich, wie das Ergebnis sie aussehen hat lassen. Und es gab da auch durchaus ja Momente oder Versuche auch hoch zu pressen. Also es ist nicht so, dass sie nur am eigenen Strafraum standen, sondern sie haben schon versucht, relativ aggressiv zu spielen und hatten dann wirklich gute Momente. Und wenn ich mir dann gesehen habe, wie City praktisch mühelos durch die Champions League gegangen ist, also ich glaube, sie hat mit Bayern wahrscheinlich die größten Probleme, aber ja, sie waren nicht groß genug, aus Sicht der Münchner.
Das ist allerdings wahr. Und jetzt kann Manchester City seine Champions-League-Trophäe in Girona ausstellen. Das ist natürlich das, was wir alle erwartet haben und auf unserer Bingo-Karte hatten. Also ich halte fest, das Problem ist nicht der Trainer, sondern der Kader. Es ist, wie so oft, kompliziert. Es gibt Argumente dafür und dagegen. Problem aber vielleicht eher Spielweise versus Kader. Nächste These, das Problem war Tuchels Verhältnis zu den Spielern. Was denkst du darüber?
Also das Verhältnis zu einigen Spielern war sicher nicht ideal. Tuchel ist ein relativ harter Trainer. Tuchel ist ein relativ technischer Trainer. Ihm geht es um konkrete Dinge. Er ist nicht der Umarmer, er ist nicht der Küsser, er ist nicht der Spielerflüsterer. Das weiß man alles. Und damit kann man, glaube ich, als Bayern-Spieler auch umgehen. Und es gibt genügend Spieler, die sagen, ich hatte mit dem gar kein Problem. Also diese Idee, die so ein bisschen gespielt wird, da gibt es ein Tuchellager und ein Anti-Tuchellager. Ich glaube, das war in Wahrheit doch sehr viel diffuser. Da gibt es Leute, die können mit ihm wenig anfangen. Es gibt Leute, die mögen ihn. Es gibt Leute, die mögen den Fußball nicht, aber ihn. Es gibt Leute, die mögen ihn, aber den Fußball nicht. Und es gibt ganz viele auch oder einige auch, denen das alles relativ egal ist. Die sagen, ich mache, was der Trainer mich spielen lässt und das ist der Trainer und dann mache ich das halt eben. Also ich brauch das auch nicht.
Und willst du dazu auch Spielernamen nennen oder willst du das noch so allgemein?
Nein, ich glaube, das wär nicht korrekt. Was aber sicherlich ein Problem war oder noch ist, ist, dass es keine große sozusagen emotionale Bindung gab oder gibt zwischen ihm und der Mannschaft. Also das ist eine Trainer-Mannschaft-Beziehung, die nicht über das Technische und das Business hinausgeht. Und ich glaube, das ist schwierig für eine Mannschaft, die in der Vergangenheit, glaube ich, das immer doch irgendwo gebraucht hat sich daran gewöhnt hat, dass sie eben auch geliebt wird, verhätschelt wird, ein bisschen, einige Spieler zumindest. Und ja, wenn es dann wirklich um konkrete Entscheidungen ging oder auch um Ansichten, dass Tuchel gesagt hat, der und der Spieler, der passt mir eigentlich nicht, das wird dann natürlich sehr schnell, bleibt es dann nicht beim Sachlichen, sondern geht immer beim Fußball ins Persönliche hinein, dass der Spieler sich nicht wertgeschätzt fühlt, dass der Spieler das Gefühl hat, ich habe keinen Rückhalt beim Trainer. Und ich glaube, da ist eben auch Tuchel nicht derjenige, das habe ich auch bei Chelsea überlegt, erlebt, der Spieler halt wirklich positiv pusht, der sie aufbaut, der sie versucht mitzunehmen, der sie vielleicht auch mal aus einem Tief rausholt, sondern er erwartet, dass sie funktionieren. Und das kann man irgendwo auch erwarten von Spielern auf dem Niveau. Aber es haben viele, viele Spieler eben nicht funktioniert und nicht erst seit Tuchel da ist. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wesentlicher Faktor. Wir haben diese Schwankungen, wir haben diese Instabilität schon in der zweiten Saison von Flick erlebt. Das wurde damals ein bisschen überlagert, dadurch, dass es keine Konkurrenz gab in der Liga und Bayern dann eben 7 Tore pro Spiel geschossen hat und 4 kassiert hat, gefühlt. Das hat sich unter Nagelsmann dann nochmal verstärkt und wir haben es natürlich auch in der Nationalmannschaft gesehen mit ähnlichem Personal, dass es immer wieder diese Tendenz gab, von Spielern einfach in sich zusammenzuklappen und ganze Spiele auf einmal nichts zu sehen war von deren Fähigkeiten. Und ich glaube, auch das hat Tuchel einfach vor ein großes Rätsel gestellt, dass er sich das nicht erklären konnte und aber auch gleichzeitig das Gefühl hatte, ich kann jetzt nicht hier alle Leute therapieren oder die irgendwie versuchen, wieder mitzunehmen oder zu pushen. Ich brauche Ergebnisse, ich brauche Spieler, die funktionieren. Und sein Reflex war eher zu sagen, okay, da muss ich eben die Mannschaft umbauen. Und da sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Man hat ihn aber nicht umbauen lassen. Man kann sagen, das war gut, das war schlecht, unmöglich, so das zu definieren. Aber letztlich kann er natürlich sagen, all das, was ich gesagt habe, ist falsch gelaufen, habt ihr gesehen, ist genauso gekommen. Er hätte mich das machen lassen. Jetzt kann man natürlich von der anderen Seite sagen, wenn du den Spielern nicht suggeriert hättest, die können nichts und die müssen weg, hätten sie vielleicht nicht so viel Vertrauen in sich verloren. Also auch da gibt es, glaube ich, keine allgemeingültige Wahrheit. Aber die Dinge hängen auf jeden Fall stark zusammen. Und zuletzt hat sich die Verunsicherung ja so breit gemacht, auch bei Spielern, die dessen eigentlich unverdächtig sind, ein Harry Kane auf einmal trifft Tore nicht mehr, spielt Fehlpässe am laufenden Band, dass man eben schon sieht, wie psychologisch komplex so eine Mannschaft dann doch wieder ist. Auch wenn du, und besonders wenn du einen Trainer hast, von der Seitenlinie wenig positive Energie kommt, sondern eher das Gefühl, ich verzweifle an dieser Mannschaft, ich weiß auch nicht mehr, was ich mit denen machen soll.
Ja, sehr interessanter Punkt. Also es gab vielleicht dann doch eine Entwicklung zu sehen, aber das war nicht immer eine zum Guten. Jetzt ist ja das eine dann quasi, wie man intern mit den Spielern spricht und das andere, glaube ich, ist, wie man öffentlich über Spieler spricht. Das ist das, was vielleicht manchmal auch überbewertet wird von Medien, aber definitiv spielt es eine Rolle, weil das bekommen das Umfeld der Spieler und damit auch die Spieler immer mit. Und da gab es ja unter anderem eben rund um diese Holding Six Diskussion eine Pressekonferenz auf der China-Tour des FC Bayern, natürlich, wo auch sonst. Da wurde er gefragt, also Herr Tuchel, können Sie das denn nicht mit den bestehenden Spielern? Haben Sie wirklich? Und dann hat er sehr genau erklärt, wie er die einzelnen Spielerprofile sieht. Also, dass Leon Goretzka eben jemand ist, der eher so in den Zweikampf reingeht und dass Kimmich jemand ist, der will den Ball tragen und so weiter und so fort. Kann das sein, dass Thomas Tuchel vielleicht in seiner Kommunikation nach außen manchmal da zu ehrlich war, dass er quasi eigentlich so sein Trainer-Notizbuch aufgemacht hat und einfach gesagt hat, hier, guck mal rein, ich sehe es halt einfach so. Und damit hat er ja aber fast schon, ja jetzt nicht vernichtende Urteile, aber er hat ja die Spieler in Schubladen gesteckt, aus denen konnten die dann ja bei ihm offenbar gar nicht mehr raus.
Ja, also kurzer Einwand, es war glaube ich in Singapur, nicht in China.
Ah, danke.
Für alle Hörer in Asien, die jetzt an deinen Geografiekenntnissen zweifeln. Ja, war natürlich eine sehr interessante Einlassung und schwierig, auch da schwierig zu sagen. Tuchel ist ein sehr, sehr intelligenter Mensch. Und ich habe oft nicht gewusst in den letzten Wochen und Monaten, platzt es so aus ihm heraus? ist das sozusagen die blanke Ehrlichkeit und auch der Versuch, sich da Luft zu schaffen und zu sagen, ihr versteht das nicht genau, aber hier sind meine Probleme X, Y, Z. Oder war es eher eine politische Intervention, um nochmal den Druck zu verstärken auf den Transferausschuss, auf die Leute im Verein, die bisher gesagt haben, naja, also Holding Six, zentraler Mittelfeldspieler, wir haben Goretzka, wir haben Kimmich, wir haben jetzt noch einen Leimer dazu, was willst du eigentlich? Und wie ich ja vorher gesagt habe, anfangs habe ich auch lange so, das war auch so meine erste Reaktion. Also ich glaube schon, dass alles, was er gesagt hat, sozusagen der Wahrheit entspricht von seiner Betrachtungsweise her, dass er das wirklich so sieht, dass er es eben aber auch gesagt hat, um diese Diskussion nochmal anzuheizen und nochmal auch zu sagen, sozusagen nach außen, wie wichtig ihm das ist. Und ja, da kann man sagen, war das clever? Fragezeichen. Also ich bin kein Trainer. Ich weiß auch nicht, wie das ist, wenn ich immer wieder sage, ich brauche den Spieler und der Vorstand sagt mir 10-mal nein, vielleicht beim 11. Mal habe ich dann auch das Gefühl, ich muss das öffentlich sagen, damit vielleicht die Leute anfangen, drüber nachzudenken. Also es wird schon Gründe geben. Aber natürlich ist es dann sehr schlecht, das war ja die Aussage, ich habe jetzt mal nachgeschaut, war am 1. August, es ist dann sehr schlecht, wenn du einen Monat später natürlich dann mit Goretzka und Kimmich als Mittelfeldduo in die Saison gehst. Mhm. Und ich glaube, das hat natürlich Tuchel auch irgendwo nicht erwartet, weil ihm ja auf den letzten Drücker dann der Wunsch ja doch noch erfüllt werden sollte und dann gescheitert ist. Auch da gibt es übrigens sehr verschiedene Meinungen, warum das so lange gedauert hat. Lag es an Tuchel, war er zu kapriziös mit seinen Personalentscheidungen, wollte einmal den Spieler ja, dann wollte ihn wieder nicht, haben sich zu viel Zeit gelassen. Palinha, der kam angeblich sehr spät erst auf den Plan. Also auch da gibt es, glaube ich, eine ganze Verkettung von Faktoren, die letztlich zusammengespielt haben. Aber klar, in der Kombination, die Leute praktisch so ein bisschen Eier zu haben öffentlich, dann aber dann doch wieder mit denen in die Saison zu gehen, das war schwierig. Und Tuchel war, glaube ich, auch nicht in der Lage, denen richtig den Rücken zu stärken und das Gefühl zu geben, naja, ich habe halt da irgendeinen Mist erzählt, Trainer erzählen viel Quatsch, nimmt das mal nicht so ernst, ihr seid absolut meine Spieler und wir rocken jetzt das Ding. Also das ging halt eben auch leider nicht. Mhm.
Aber damit sind wir ja schon gleich beim nächsten Punkt, nämlich dem Binnenklima zur Clubführung, die ihn ja letztlich jetzt auch entlassen hat. Also nächste These, das Problem war Tuchels Verhältnis zu den Bossen. Was denkst du darüber?
Nee, also das Verhältnis zu seinen Bossen war gar nicht schlecht. Und ich glaube, das ist auch nicht schlecht. Das ist, die finden natürlich manches, was er tut, merkwürdig. Aber das war, glaube ich, bei jedem Trainer bisher so. Ja. Selbst beim heiligen Jupp. Mhm. Auch das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Aber du wirst keinen finden, der sagt, irgendwie die Zusammenarbeit mit Tuchel war jetzt eine absolute Katastrophe und so weiter. Natürlich, das war nervig, wenn der was wollte und man wollte das dann nicht und er ist ungeduldig und hat dann auch, sagt dann auch im Fernsehen Sachen, die unangenehm sind und so, ja. Aber es ist nicht so, dass das irgendwie so zerrüttet, so kaputt war, dass es deswegen nicht weiterging. Also das würde ich gar nicht so sehen. Ich würde eher sagen, und so sieht das, glaube ich, auch die Tuchel-Seite, dass es natürlich ein Unterschied ist, wenn du von zwei Leuten geholt wirst, die dann sagen, komm, wir machen jetzt in der neuen Saison hier eine neue Mannschaft, den neuen FC Bayern, und dann aber zwei Monate später das Ancien Regime restauriert wird und dann wieder völlig andere Ideen und völlig andere Personen auf einmal da sitzen. Dass das ein anderes Verhältnis ist, auch ein anderes Vertrauensverhältnis, ist, glaube ich, klar. Aber bis zuletzt hatte ich nicht den Eindruck, auch wenn man Tuchel erlebt hat in Rom, wie er am Vorstandstisch da saß und sich mit Dresden unterhalten hat bis spät in die Nacht, dass es da irgendwie kaputt wäre oder so große Differenzen gäbe, dass es nicht geht. Also wenn die Ergebnisse weiter gut gewesen wären oder akzeptabel, dann hätte das auch noch weiter laufen können. Also das war wirklich anders, als bei der einen oder anderen Trainerstation von ihm davor. Das war wirklich, würde ich sagen, das kleinste Problem.
Mhm. Und das heißt dann so etwas, wie du es auch beschrieben hast in deinem Text, nämlich, dass er manchmal auf der Rückreise von Spielen sich richtig abgeschottet hat, angeblich mal mit Sonnenbrille im Flugzeug saß, damit er auch ja nicht angesprochen wird. Das ist dann eher so eine, naja, Schrulligkeit, vielleicht so eine der Sachen, wo du ja auch gesagt hast, selbst beim Heiligen Jupp gab es Dinge, die die Bosse komisch fanden.
Ja, genau. Also deswegen ist es wirklich nicht in die Brüche gegangen. Natürlich wünscht man sich, glaube ich, als Bayern-Vorstand einen Trainer, der dich immer mitnimmt, der dir alles erklärt, der auch auf dich hört. Ja, also, aber diese Trainer gibt's nicht, weil wenn sie das machen, kommen sie nicht dahin, wo ein Tuchel ist oder ein Trainer, der wirklich den FC Bayern trainieren kann. Mhm. Also das ist ein Widerspruch in sich und ich glaube, das wissen die auch irgendwo. Und ja, Tuchel wollte halt nicht nach Niederlagen oder nach dem anderen Spiel wollte er halt nicht diskutieren. Der lebt in seiner Bubble, in seiner Trainerbubble. Und ich finde, das ist auch okay. Ich glaube, das war bei Guardiola noch viel, viel extremer. Mhm. Der teilweise gar nicht ansprechbar war. Und wenn es darum ging, irgendwie Dinge zu verhandeln, auch keine Lust hatte, mit den Bossen zu reden, sondern seinen Adjutanten dahin geschickt hat. Was natürlich vollkommen gegen die Hofkultur des FC Bayern damals verstoßen hat. Also das war wirklich, glaube ich, das geringste Problem.
Und findest du, dass die sportliche und auch sonstige Clubführung, es ist ja mit Dresden jemand, der nicht per se sportlich da ist, aber es gibt ja quasi gewisse große Figuren, die immer wieder sich auch hätten melden können. Also findest du, dass die Tuchel vielleicht auch ein bisschen allein gelassen hat in manchen schwächeren Phasen? Ich meine, Dresden hat noch gesagt, ja, auf jeden Fall ist er noch Trainer und wir stehen voll hinter ihm und dann 4 Tage später kommt dann die einvernehmliche Trennung. Okay, so ist das eben offenbar einfach in diesem Geschäft. Aber es ist ja schon auffällig, dass es kaum andere O-Tongeber vom FC Bayern gab, die mal in sowohl guten als auch in schlechten Phasen Dinge gesagt hätten, Diskussionen an sich gezogen hätten, vielleicht auch mal eine Diskussion beendet hätten. Tuchel stand da, wie schon Nagelsmann davor, auch relativ alleine da in der Öffentlichkeit, fand ich.
Ja, das würde ich sofort unterstreichen. Ich würde sagen, er war sogar noch mehr alleine, weil Kahn und Salihamidzic haben sich gegen Ende ihrer Legislaturperiode, wenn man das so formulieren darf, schon Mühe gegeben, mehr Präsenz zu zeigen. Ich glaube, das hatte man, also diese Erkenntnis hatte sich zu dem Zeitpunkt durchgesetzt, dass es eben nicht geht, dass man Dinge einfach nur so laufen lässt und alles muss der Trainer machen wie in England. Mhm. Jetzt hast du natürlich in der jetzigen Kombination das Problem, dass diese Doppelfunktion der Führungspersönlichkeit mit der sportlichen Kompetenz, dass das nicht zusammenkommt. Also du hast einen CEO, der aus den Finanzen kommt, der, wenn er über den Fußball redet, nicht das Wasser verdrängt von früheren Leuten, die da waren, wo man auch teilweise sagt, das ist nicht so wichtig, was der über Fußball sagt. Und du hast einen jungen Sportdirektor, der gerade erst im Amt ist, der das jetzt sehr vorsichtig macht. Also auch das muss man verstehen. Aber die unterm Strich fehlt natürlich dann dieses rustikale Bayern-Element von wir feuern jetzt auch mal zurück. Oder wir rufen jetzt mal mitten in der Sendung an und sagen, hey, wie hier und über unseren Trainer oder über unseren Spieler, das fand ich ehrlich gesagt noch problematischer, wie hier unsere Spieler demontiert werden, das lassen wir nicht mehr zu. Und dann wär's sehr schnell ins Persönliche auch gegangen gegen diese Kritiker, um den Spieß umzudrehen, um die Diskussion zu verlagern, weg vom Sachlichen hin zu, können diese Leute das beurteilen, wer sind die überhaupt, was nehmen die sich hinaus? Also all diese Methoden, die der FC Bayern jahrzehntelang angewendet hat, um auch die Meinungshoheit zu haben. Und das ist völlig verloren gegangen momentan.
Beziehungsweise es gab dann nur noch Pressemitteilungen. Also einmal gab es ja den Fall und das war aber dann auch wieder eine Wahl des Kommunikationsmittels, wie du einen Diskurs nicht lenken kannst. Also weil alle gesagt haben, okay, jetzt wegen einer Aussage schickt ihr jetzt eine Pressemitteilung raus und sagt, Didi Hamann ist nicht immer kompetent, um es mal so zu formulieren.
Das haben sie ja nicht mal gesagt. Sie haben, es ging gar nicht gegen Hamann persönlich. Der Name wurde auch nicht erwähnt. Es konnte nur sagen, dass die Äußerungen unsachlich seien und so weiter. Und ja, so kann man das auch regeln. Und Didi hat ja dann auch Teil seiner Aussagen zurückgenommen daraufhin. Aber ich glaube, es geht eher ums große Ganze. Also wenn man überlegt, und vielleicht reden wir auch noch drüber, wie ein Kimmich halt wirklich systematisch demontiert wurde, meiner Meinung nach, in den letzten Wochen und Monaten, und dass aus dem Verein nicht einer mal jemand sagt, ihr seid alle Vollidioten und besoffen. Kimmich spielt vielleicht nicht seine beste Saison, aber ist immer noch der beste Mittelfeldspieler, den wir haben in Deutschland, vielleicht mit Gündogan. Auf den lassen wir nichts kommen und das ist eine Unverschämtheit, wie mit dem umgegangen wird. Mhm. Ob man das 100% so mitträgt, ist ja nochmal eine andere Frage.
Ja.
Aber einfach sich hinter seinen Arbeitnehmer zu stellen oder davor, besser gesagt, und dem den Rücken zu stärken und nach außen zu signalisieren, wir lassen uns als FC Bayern nicht auseinanderdividieren, wir lassen uns nicht alles gefallen, dieses Element gibt es momentan nicht. Und wenn man hört, was die Spieler sagen, merken die das natürlich schon, dass das früher mal anders war. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, du verdienst so viel Geld, du bist beim FC Bayern angestellt, brauchst du das wirklich, dass sich irgendjemand hinstellt und im Fernsehen anruft und sagt, würdest du und ich sagen wahrscheinlich nein, das muss man unter Schmerzensgeld abhandeln, das ist sozusagen inklusive in dem ganzen Job, dass man eben das auch erträgt, ohne dass man da dauernd verhätschelt wird oder gepusht wird von hinten. Aber ich glaube, es war nicht zuletzt einer der Gründe, der den FC Bayern so erfolgreich gemacht hat. Sie waren eben nicht nur der normale Großverein, sondern immer ein bisschen mehr. Mit dieser überhöhten bayerischen Identität, mit diesem Mir san mir, das natürlich intern nie so gelebt wurde, aber nach außen zumindest doch einigermaßen glaubhaft vertreten wurde, das ist alles weg momentan. Es ist ein relativ normaler Verein, Spitzenverein, mit politischen Ränkespielen, mit einem Trainer, der nicht happy ist, mit Spielern, die nicht happy sind. Und wo ist das bayerische Element? Wo ist das Gefühl, wir können doch alle zusammen und wir müssen uns gegen die Außenwelt mal irgendwie positionieren? Das ist alles, das gibt's alles nicht. Mhm. Und ich glaube, dass dem Verein da schon was fehlt momentan.
Und da sind wir ja dann bei im Prinzip vier Personen, die eben auch oft als das Problem genannt werden. Ich habe ganz viel gelesen, das eigentliche Problem sind Salihamidzic und Kahn, die haben den Verein an die Wand gefahren und das müssen jetzt alle ausbaden. Gab es ja auch schon die ersten Artikel, die das sogar ganz explizit so gesagt haben, also jetzt müssen quasi die Fehler von Salihamidzic beseitigt werden. Und das andere Ende des Spektrums sind Leute, die sagen, das größte Problem ist aktuell, dass jetzt so jemand wie Hoeneß und Rummenigge, dass die wieder viel zu sagen haben. Hoeneß, der sich in Interview setzt und behauptet, Grimaldo habe keiner gekannt und eine Flying Six hätte man nicht hören wollen, egal ob er es genauso gemeint hat oder ob er da mal wieder halt so eine Hoeneß-Übertreibung eingebaut hat. Wie würdest du denn dann jetzt unter all dem, was du gerade gesagt hast, auf diese vier Personalien blicken, also Salihamidzic, Kahn und jetzt Hoeneß und Rummenigge, die zurückgekehrt sind?
Ja, auch da bewegen wir uns natürlich in einem großen Dilemma. Hoeneß möchte loslassen, hat aber den ersten großen Versuch loszulassen in den Sand gesetzt, hat Leute dahingesetzt, die es letztlich nicht geschafft haben, den Verein nach vorne zu bringen, dauerhaft, und versucht es jetzt ein zweites Mal, aber immer mit dem Vorbehalt, naja, wenn es nicht klappt, dann muss ich dann halt wieder andere Leute hinsetzen. Und das ist natürlich sehr schwierig für eine Leitung, zu wissen, sie sind da, aber sie sind eigentlich von Ullis Gnaden nur im Amt. Und die haben natürlich auch mitbekommen, dass in dem Moment es schwierig wurde für Olli und Brazzo, als sie sich emanzipiert haben von Hoeneß. Als sie zum Beispiel meiner Meinung nach vollkommen richtig gesagt haben, Lewandowski, der muss dann einfach weg, weil das ist jetzt genug. Dass sie dann einen Sadio Mané holen, okay, das ist nicht aufgegangen, aber die grundsätzliche Betrachtungsweise zu sagen, wir nehmen das Geld nochmal mit und machen dafür was Neues, war vollkommen korrekt. Uli hat ja sich öffentlich positioniert und gesagt, das war ein Riesenfehler. Man hätte den dann eben umsonst gehen lassen. Also da, glaube ich, gibt es auch Argumente zu sagen, nicht alles, was da von oben kommt oder vom Tegernsee, ist immer 100% richtig. Aber die jetzige Führung weiß natürlich, dass sie Hoeneß und auch mit Abstrichen Rummenigge immer mitnehmen muss. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, dass es nicht nur in allen Teilen darum geht, jetzt wirklich nach vorne zu schauen und den Verein wieder in ein ruhiges Fahrwasser zu bringen, sondern eben auch ein bisschen offene Rechnung zu begleichen. Also viele von diesen negativen Artikeln, denen du gesprochen hast, da werden ja sehr gezielt Informationen weitergegeben, um auch gewisse Leute zu diskreditieren.
Ja.
Und für mich wirft das ein sehr negatives Licht auf den Verein, weil es da weniger um die Sache geht, als nochmal zu zeigen, die konnten nichts, wenn man dann irgendwelche E-Mails rauskramt, ja, wo irgendeiner sagt, der Spieler, den hätte ich eigentlich nicht gekauft oder so, um das dann zu nützen. Also da ist schon sehr viel, da wird jetzt schon sehr viel schmutzige Wäsche gewaschen öffentlich. Mhm. Und ich glaube, das trägt natürlich jetzt auch nicht unbedingt zu einem großen Binnenklima der Harmonie und des Selbstbewusstseins dabei. Also stell dir vor, du bist Sportdirektor irgendwo und fliegst dann raus und dann weißt du, jemand im Verein verwendet E-Mails von dir, um noch hinterher zu zeigen, der Typ war eigentlich eine Flasche. Wie wirkt sich das auf die Arbeit eines jetzigen Sportdirektors aus? Oder wie kann ich als Führungsperson frei agieren, wenn ich das Gefühl habe, da sitzen irgendwo Leute, die eigentlich jeden Fehler von mir schon irgendwo abspeichern und ihn dann zu gegebenem Fall gegen mich verwenden? Also das ist ein sehr, sehr ungutes und auch wirklich von dem, was der FC Bayern mal darstellte, dieses familiäre, so weit entfernte Geschäftsmodell. Das ist auf Dauer auch nicht dem sportlichen Erfolg förderlich.
Aber woher glaubst du, kommt dieses Geschäftsmodell? Also in der Zeit von Salihamidžić und Kahn, da gab es logischerweise viel Kritik an denen und da gibt es ja auch Dinge zu kritisieren. Wir müssen nicht so tun, als ob jetzt irgendjemand ein Heiliger wäre beim FC Bayern. Es greift alles ineinander. Aber die jetzige Linie müssten doch eigentlich Rummenigge und Hoeneß vorgeben. Liegt es dann an ihnen, dass da keine Ruhe reinkommt? Das wäre ja untypisch eigentlich.
Also jetzt muss ich lachen, weil eine gemeinsame Linie von Hoeneß und Rummenigge hat es eigentlich nie gegeben.
Ja, okay, ja, stimmt, guter Punkt.
Man hat sich aber dann immer irgendwie arrangiert im Sinne des Vereins. Auch wenn es dann um so Sachen ging wie, den Trainer darfst du aussuchen, ich krieg dafür den nächsten. Also diese Spannung gab es schon immer. Aber sie haben es dann immer geschafft, sich im Sinne des Vereins irgendwie zusammenzuraufen. Am Ende dann nicht mehr. Jetzt ist Rummenigge wieder da, weil Uli Hoeneß erkannt hat, er braucht ihn sozusagen wieder im Verein als sportliche Kompetenz. Aber ich weiß nicht, ob das dann heißt, dass die beiden sich einig sind in großen Themen, dass die beiden hinter den Entscheidungen stehen des jetzigen Vorstands, dass die beiden beide den Trainer gut finden, vielleicht nur einer von beiden. Also das ist so komplex und so schwierig. Und ein Konstrukt, das im Erfolg sagt man, das ist toll, da hast du im Hintergrund noch Leute, die mit viel Erfahrung, die dir helfen können. Und ja, das würde ich auch unterschreiben. Aber wenn natürlich die Leute im Hintergrund anderer Meinung sind oder das Gefühl haben, die jetzigen machen es wieder falsch, dann sind wir natürlich wieder sehr schnell an dem Punkt, wo wo dann schon wieder die nächsten Veränderungen kommen. Und wenn ich mir jetzt anschaue, dass mit Max Eberl jemand kommt, der auch von oben sozusagen aufoktroyiert wird dem Verein und dem jetzigen Vorstand, das hat auch eine sehr, sehr schwierige Dynamik wieder. Das kann inhaltlich passen. Der wird sicher auch einige Problemstellen, die es im jetzigen Firmament gibt, lösen können. Aber es ist natürlich schon was anderes, ob der Vorstand oder die jetzige Führung sich so jemand dann reinholt, weil sie sagt, wir brauchen den, oder wenn der von oben kommt. Vom Tegernsee. Es wird auch noch sehr interessant, wie das funktionieren wird oder soll.
Ja, der FC Bayern hat über die letzten Jahre wirklich viele Dinge verloren, die ihn früher mal gekennzeichnet haben. Nicht alles davon muss man negativ werten, aber du hast es ja jetzt schon immer mal wieder so angesprochen, das Mir-Samir, die Wagenburg-Mentalität, auch die Kommunikation, die klare Kommunikation auch nach außen, auch durchaus mal ein Strohfeuer anzünden, damit man ein bisschen Ruhe hat, geht irgendwie alles schief. Ich glaube, sie probieren es manchmal noch und das ist aber wieder ein Meme aus, wo ist es, Community, glaube ich, wo er mit den Pizzas reinkommt und alles brennt, diese schöne Episode. Also, gut, wir haben noch zwei Themen, die ich auch immer mal wieder gelesen habe in Analysen jetzt der jetzigen Situation. Und das eine ist ein größeres, da haben wir vorhin schon so ein bisschen, sind wir dem entlang gestreift, als wir an der Kritik bei Joshua Kimmich waren. Und zwar habe ich vereinzelt gehört, das Problem ist eigentlich nicht der FC Bayern, sondern die Schwäche des deutschen Fußballs. Diejenigen, die schon in der Nationalmannschaft den Kern stellen und dort ja auch sehr, sehr schlechte Bilanz vorzuweisen haben, die haben jetzt fast schon logischerweise jetzt auch beim FC Bayern eine schlechte Bilanz. Glaubst du, da ist etwas dran?
Man konnte das ja noch nie trennen voneinander. Also ein starker FC Bayern heißt meistens auch starke Nationalmannschaft. Jetzt hat sie sich das zwischenzeitlich mal abgekoppelt, weil du wirklich den Eindruck hattest, okay, 1920 Bayern war auf einem Top-Level. Die haben jetzt die Champions League nicht irgendwie versehentlich gewonnen, sondern das war schon eine richtig gute Mannschaft auf einem absoluten Höhepunkt. Und gleichzeitig hattest du aber WM Russland und dann noch Jogi Löw in seinem absoluten Spätwerk bei der EM mit furchtbaren Aufstellungen. Also da wäre ich noch der Meinung gewesen, das liegt jetzt nicht weniger an den Spielern als daran, wie sie trainiert werden. Wir haben es ja an Kovac gesehen, wie wenig da fußballerisch zu sehen war. Und ähnlich war es dann unter Löw. Also da hätte ich gesagt, nee, das hat eher was mit Trainern zu tun. Jetzt mittlerweile, nachdem sich diese negativen Ereignisse doch häufen, hat man das Gefühl, vielleicht ist diese Spielergeneration irgendwo traumatisiert oder hat ihr Selbstvertrauen verloren oder ja, kommt mit dem Druck nicht mehr klar. Es ist auf jeden Fall eine sehr komische Situation momentan. Und gerade bei der Nationalmannschaft ist es ja oft so, aufgrund der Tatsache, dass diese Mannschaften qua Definition nicht eingespielt sind und viel selber regeln müssen und auch der Trainer nur zu einem Teil da wirklich konkret Sachen vorgeben kann, die anderswo Automatismen wären, dass es dann schon darauf ankommt, dass Leute da sind, die selbstbewusst sind, die den Ton angeben, die so ihr eigenes Spiel so klar spielen können, dass sie nicht gleichzeitig noch 6, 7 andere mitschleppen müssen. Und von diesen Spielern gibt es momentan wenige. Und das wird auch die Überlegung sein, von Julian Nagelsmann zu sagen, mit Toni Kroos hole ich jemand, der wenigstens da seinen Stiefel runterspielt, dem alles wurscht ist, so gefühlt. Hm. Ob es 0-3 steht oder 3-0, der spielt immer denselben Fußball. Und in der Mannschaft oder in der Generation, die sehr schwankend ist, und wir sehen das ja auch in Dortmund zum Beispiel, wie da die Leistung dauernd rauf und runter schwanken mit weniger deutschen Nationalspielern, hat man das Gefühl, diese Resilienz ist irgendwo verloren gegangen. Warum das so ist, ob das sozusagen in der Natur dieser Spieler liegt oder dieser Generation oder ob das mit diesen schlechten Turnieren zusammenhängt, ich weiß es nicht. Aber es lässt sich, glaube ich, nicht leugnen, dass diese, das, was man immer so selbst am absoluten Minimum hatte, des deutschen Fußballs, nämlich eine gewisse Wettkampfhärte, dass die fehlt momentan. Hm.
Könnte das nicht vielleicht auch daher kommen, dass es zwar immer noch schwierig ist, deutscher Meister zu werden, aber eben bei weitem nicht mehr so schwierig wie noch vor 10 Jahren oder auch vor 8 Jahren? Und dass deswegen die Wettkampfhärte dann eher aus eben Champions League und Pokalwettbewerben kommen müsste. Und da haben die Bayern ja jetzt einen fast schon Slapstick-Track-Record, gerade im DFB-Pokal zum Beispiel.
Es ist eine interessante These, aber die wird sich leider weder in die eine noch in die andere Richtung je beweisen lassen. Wir haben ja gesehen, dass natürlich Dortmund Bayern gut getan hat vor 10 Jahren. Sie haben aber dann in dem letzten Heinkes-Jahr, glaube ich, mit 25 Punkten Vorsprung vor Dortmund die Meisterschaft gewonnen. Und die intrinsische Motivation war so gut, dass dass es dann egal war, dass Dortmund als Faktor praktisch wegfiel. Und unter Guardiola gab es ja auch keine Konkurrenz mehr national und trotzdem mit dem besten Fußball. Und ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, wie hart es dennoch ist, jedes Spiel gewinnen zu müssen, gerade in dieser Saison, mit wo die Leverkusener gut sind.
Ja.
Und wie sehr man als Spieler eben auch das leben muss, um auf diesem Niveau zu bleiben. Also es ist nicht so, glaube ich, dass, wie das vielleicht noch in den 70er Jahren war, dass man irgendwie halb besoffen mal zu spielen kam oder so und oder mit der Zigarre in der Hand deutscher Meister wird. Bayern hat es im letzten Jahr geschafft, mit miserablen Leistungen. Und das war vielleicht jetzt für die kommende Saison irgendwo im Unterbewusstsein eine schlechte Message.
Hm.
Aber ich würde das nicht auf die kompletten 11 Jahre jetzt
das
übertragen.
Das stimmt schon. Aber glaubst du, die Zeiten, dass die Nationalmannschaft sich im FC Bayern abbildet, dass immer ein großer Block aus dem FC Bayern herauskommt, glaubst du, die werden so weitergehen?
Solange der FC Bayern den Anspruch hat, die besten deutschen Spieler zu haben, dann wird der Nationaltrainer nicht daran vorbeikommen, viele Bayern-Spieler zu holen. Und dann wirst du immer diesen Bayern-Block haben. Es wird jetzt interessant sein, wie Nagelsmann auf diese Bayern-Krise reagiert. Ich habe gehört, dass es sogar nicht auszuschließen ist, dass vielleicht nur 1 oder 2 Bayern-Spieler dahin fahren. Weil er wirklich sich von diesem Bayern-Drama da versucht, ein bisschen abzukoppeln.
Mhm.
Aber das heißt nicht, dass es funktioniert. Und es ist natürlich auch eine sehr High-Risk-Masche, weil wir wissen, was passiert, wenn das in den nächsten beiden Spielen gegen Frankreich und die Niederlande schlecht geht. Dann wird jeder natürlich nach den großen Spielern schreien, ist ja klar.
Mhm.
Also das wird, glaube ich, sehr interessant sein zu sehen. Aber ich gehe mit dir auf jeden Fall mit, wenn jetzt dieses Bayern-Drama in dieser Saison so weitergeht und die weiter regelmäßig in sich zusammenfallen, dann wird es für die EM sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. In der Vergangenheit hatten wir ja eher das Muster, dass Bayern-Spieler nach großen Turnieren oft eine kleine Pause eingelegt haben. Auch in Verbindung mit natürlich Fehlern vom Verein im Transfermarkt, aber diese großen Turniere der Klinsmann und anfangs Jogi-Jahre, da gab es meistens im Jahr danach immer eine Schwächeperiode von den Bayern.
Mhm.
07, 09, 2011, dreimal nicht Meister geworden. Momentan ist der Zusammenhang eher ein anderer und für den deutschen Fußball negativer.
Ja. Okay, dann habe ich noch eine allerletzte These. Und zwar, das Problem, das wir jetzt ja versucht haben zu umreißen, wird noch größer, wenn jetzt Alonso nicht kommt.
Ja, also irgendjemand wird ja dann trainieren. Also ist nicht so, dass die dann gar keinen Trainer haben.
Aber glaubst du nicht, also diese These kommt natürlich daraus, dass man sagt, auch deswegen habe man sich jetzt schon von Thomas Tuchel getrennt zum Saisonende, um ein Signal zu senden. Xavi, nicht nach Liverpool, nicht zu Real, bitte, 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 komm zum FC Bayern. Glaubst du, da ist was dran?
Also ich glaube, das Signal muss man nicht senden, man kann da auch anrufen oder eine WhatsApp schicken. Das ist schon sehr aufwendig, sozusagen, das so zu machen, aber es befreit natürlich Bayern lässt natürlich Bayern die Möglichkeit, das nochmal viel aggressiver und offener zu verfolgen, weil jeder weiß, was Sache ist.
Mhm.
Und bisher hatte ja Liverpool, wenn man die jetzt als Konkurrenten sieht, um Alonso den Vorsprung, dass sie schon seit November wissen und bestimmt auch nicht erst vorgestern darüber nachgedacht haben, dass Xabi Alonso ein guter Trainer wäre. Und diesen kleinen Vorsprung hat, wenn du so willst, Bayern jetzt wettgemacht oder versucht, den ein bisschen aufzuholen dadurch. Aber ich glaube nicht, dass das letztlich das entscheidende Kriterium für Xabi Alonso sein wird. Natürlich, um deine Frage ein bisschen umzudrehen, natürlich verbinden sich alle Hoffnungen auf eine bessere Zukunft mit dem Namen Xabi Alonso.
Mhm.
Weil er aufgrund seiner Persönlichkeit, seiner Ausstrahlung, auch des Fußballs natürlich, den er spielen lässt, all dem entspricht, was der FC Bayern sich wünscht. Es gibt ja immer eine große Sehnsucht nach großen Trainerpersönlichkeiten auf der Bayernbank. Wenn sie dann noch Bayern-Background haben wie er, dann ist das sozusagen die absolute Wunschlösung und das Ideal, dem man da nahe kommen möchte. Deswegen werden sie alles tun, um Xabi zu holen. Wenn sie ihn nicht bekommen, ja, wer ist die zweite Option? Sebastian Hoeneß wahrscheinlich momentan.
Ist es nicht dann das so eine Thomas Tuchel, Niko Kovac-Nummer, dass jemand als Plan B kommt?
Ja, also es kommen oft Spieler und Trainer als Plan B. Das heißt nicht, dass sie da nicht funktionieren.
Ja.
Natürlich ist ein Xabi jemand anders als Sebastian Hoeneß, aber ich würde jetzt nicht Sebastian Hoeneß mit Niko Kovac gleichsetzen.
Ja, nee.
Also da traue ich, Sebastian Hoeneß doch schon weitaus mehr zu, nach all dem, was man von ihm gesehen hat. Und natürlich hat das dann auch wieder eine sehr interessante familienpolitische Komponente. Das auch nochmal natürlich die Hierarchie im Verein durcheinander wirbeln wird. Also da hängen natürlich schon viele komplexe Themen auch mit dran, die du bei Xabi so nicht hättest. Mhm. Und Xabi ist natürlich, glaube ich, jemand, der, und das wäre sein großer Vorteil aus meiner Sicht, und man sieht das auch bei Leverkusen, wenn man mal das Training anschaut, der den Spielern auch wirklich konkret helfen kann. Also der kann sagen, pass auf, stell dich da und da hin, schau mal lieber hier nach links und nach rechts, dann wirst du sehen, dann hast du es einfacher auf dem Feld. Das kann natürlich auch ein Sebastian Hoeneß denen sagen und wird er auch. Aber wenn Xabi das natürlich vorspielt, dir in jedem Training, ist das natürlich schon nochmal was anderes. Mhm. Und die Spieler hängen natürlich an so jemand, an den Lippen von so jemand, weil du denkst, okay, der kann mich wirklich hier nochmal auf ein ganz anderes Level bringen. Also das ist die absolute Wunschvorstellung des FC Bayern. Ich glaube, aus Sicht von Bayern kann man nur hoffen, dass es funktioniert. Aber es wird kein Selbstläufer, wie so vieles momentan in München.
Und das bringt mich zu meiner allerletzten Frage. Jetzt mal, gehen wir mal davon aus, dass mit Xabi Alonso klappt nicht. Man liest ja jetzt die wildesten Namen, Zinedine Zidane und so weiter und so fort. Glaubst du denn, dass der FC Bayern für absolute Top-Trainer noch eine attraktive Adresse ist? Weil die sehen ja alle, wie die letzten Trainer gegangen wurden und wie viele Trainer in den letzten Jahren gegangen wurden.
Ja, es ist natürlich nicht Bayern-like, sagen wir mal, ja, wenn du jetzt zum Trainerfresserverein wirst. Allerdings, welcher Bayern-Trainer hatte mal mehr als 3 Jahre? Also da musst du dann schon zu Ottmar Hitzfeld zurückgehen. Mhm. Also die Moderne, wenn wir in der Fußballmoderne sind, sagen wir mal im 21. Jahrhundert, dann weiß auch jeder Trainer, dass 2 Jahre, 3 das absolute Maximum sind, was man da erwarten kann. Und das ist dann auch nicht so ganz anders als bei den anderen Clubs. Aber ja, ich würde nochmal zurückkommen auf das, was den FC Bayern halt wirklich so besonders gemacht hat. Ich glaube, es war lange Zeit eben schon ein Faustpfand zu sagen, pass auf, ihr habt irgendwelche Investoren, ihr habt irgendwelche Bürokraten da sitzen, die keine Ahnung haben, die nur an die Zahlen denken. Wir haben hier Rummenigge und Hoeneß. Mhm. Mit denen kannst du über Fußball reden, die verstehen dich. Ja. Mit denen kannst du auf Augenhöhe reden. Das sind große Persönlichkeiten des Fußballs. Davor noch ein Beckenbauer als Präsident. Da fehlt es natürlich momentan schon ganz gehörig. Hm. Und ich glaube, dass es für einen Rummenigge und Hoeneß an der Führung des FC Bayern als CEO zum Beispiel wahrscheinlich schon einfacher gewesen wäre, Xabi Alonso zu holen, als jetzt in der derzeitigen Konstellation. Hm. Ich glaube, das kann man schon sagen.
Wir werden es beobachten. Raphael, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Raphael Honigstein, liebe Leute da draußen, folgt ihm überall, wo ihr könnt. Den The Athletic-Text werde ich verlinken. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für den Rasenfunk.
Danke für die Einladung.
Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich für die Aufmerksamkeit und danke für eure Unterstützung, denn alles, was wir hier machen, ist ja von euch finanziert. In dieser Folge danke ich Günther Grasnarbe, Tines, Lurchi 10, Rob Valentin, Patrick Mohne, Patrick Gantner, Flo 41 und Nina. Sie alle haben uns unterstützt und sich registriert als SupporterInnen auf rasenfunk.de/supportersclub. Erfahrt ihr, wie man den Rasenfunk finanzieren kann. Geht auf allen Wegen PayPal, Kreditkarte, Direktüberweisung. Danke für euren Support und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut.
Ciao. Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank. Psst. Ich grüße alle, die mich kennen.